und dann ist sehr lange geforscht, untersucht worden und so weiter. Was wollen die Menschen wirklich haben? Und daraus kam mit 90% alle Menschen wollen glücklich sein. Und in der Tat, es gibt einen Arzt, der schreibt ein ganzes Buch über Glück. In Zeitungsartikeln liest man, was glücklich macht, 10 Gebote zum Glücklichwerden und so weiter. Das bewegt tatsächlich viele Menschen in unserer Zeit. Jeder möchte irgendwie glücklich sein. Und Jesus gebraucht dieses Wort auch. Er sprach ein Wort, das Matthäus mit Makarios wiedergibt, einem griechischen Wort, das eigentlich im Neuen Testament nicht so häufig vorkommt. Und Luther hat es übersetzt mit selig sind, andere mit glücklich sind oder glückselig sind. Wir merken also schon, das Wort ist nicht so einfach zu packen. Es hat in jedem Fall etwas mit Glück zu tun. Und natürlich nicht wie einer, der ein großes Los gezogen hat. Das Glück, das hält manchmal sehr gar nicht lange. Und wenn der erst mal sieht, wie schwierig das mit Geld umzugehen, wer alles was haben will, ist das ganze Glück ihm schon vergangen. Nein, aber es ist auch nicht nur das Glücklichsein wie gestern Abend, oder gestern Nachmittag, als alles hochging, und jubelte, Deutschland 4-0 gewonnen, da musste man sehen, die ganze Fanmeile in Berlin einstrahlen, waren glücklich, ja. Bis Mittwoch. Dann ist die Frage, nicht wahr? Da gehen vielleicht einige nach Hause wie Maradona gestern, nicht? Ich wollte nur sagen, es gibt natürlich ein Glücklichsein über ein Ereignis im Moment und so weiter, aber das hält nicht lange vor. Jesus spricht von einem anderen Glücklichsein. Er orientiert das Glücklichsein nach vorne hin. Nicht glücklich, weil was passiert ist. Nicht glücklich, weil ich gerade im Moment mal was habe. Sondern glücklich, weil ich die Zukunft sehe, wie sie bereitet ist und gut für mich. Jesus sagt dann zum Beispiel, er sagt das Wort ja in der Bergpredigt, in Seligpreisung, wie wir die so nennen. Also sagt er, glücklich zu preisen sind die, die erkannt haben, dass sie arm sind vor Gott. Luther, selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Arm im Geist, das heißt, die Armut vor Gott begriffen haben. Wer weiß, ich kann vor einem heiligen Gott nicht bestehen, der ist arm dran. Und wer das kapiert hat, der kommt in den Himmel, sagt Jesus. Dem gehört das Himmelreich, denn der fängt an, nach Gott zu suchen. Und damit beginnt der Glaube. Gott zu suchen. Und die dann, sagt er, die dann trauern darüber, die also innerlich bewegt sind von ihrer Armut vor Gott. Und die hungern und dursten nach Gerechtigkeit, die ein Verlangen haben, das nicht aufhört, wie Durst oder Hunger, bis man endlich was hat, nicht wahr? Die ja so hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denen verspricht er das Heil, das himmlische Reich. Gerechtigkeit, das heißt, dass alles vor Gott richtig ist. Von Natur aus ist nichts bei uns richtig. Rote Karte, hast du schon sehr interessant vorgelesen. Passt genau dahin. Ja. Rote Karte. In mir selbst, sagt Paulus, ist nichts Gutes. Ich will das Gute und tu es doch nicht. Römer 7. Letzte Woche drüber spreche ich hier, ne? Ja. Ich versage. Aber Jesus preist die Menschen glücklich, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, denn er hat am Kreuz unsere roten Karten zerrissen. Er hat dort am Kreuz unsere Sünde und Schuld getragen und konnte ausrufen, es ist vollbracht. Unsere Schuld ist weg. Und jeder, der seine Armut vor Gott begriffen hat und der weiß, in Jesus ist das Heil und ihn annimmt, der bekommt ein reines Herz. Darum sagt Jesus, Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Letztlich ist alle Sehnsucht der Menschen nach dem Glück darin zu finden, dass wir ein reines Herz bekommen, um eine Gemeinschaft auch in alle Zukunft hinein mit Gott zu haben. Das ist wahres Glücklichsein. Das hält auch, wenn es mal nicht so läuft. Wenn man 4-0 verliert, nicht, sagen wir die Sportler immer, die gläubigen Leute sagen, mit Jesus kann man auch verlieren und trotzdem fair spielen. Muss man nicht nachhaken. Warum? Selbst wenn die Leute Böses über uns sagen, nur weil wir zu Jesus gehören, da sagt er, freut euch, jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Übrigens mit den Propheten haben sie es auch so gemacht. Jesus sagt im Blick auf unser Glücklichsein, nach vorne schauend, da wo wir es meinen, fast nicht mehr ertragen zu können, da macht er uns zu Friedenstiftern. Wir, die wir Frieden von Gott bekommen haben, möchten das andere Frieden erfahren. Und indem wir das wollen, ecken wir an und werden gemobbt, verfolgt und manche getötet. Aber Jesus sagt, habt Mut, jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Jesus kennt ein Glücklichsein, das total auf die Zukunft hin ausgerichtet ist. Welch eine wunderbare, gute Nachricht, das Evangelium von Jesus Christus. Selig sind, glücklich sind, so glücklich zu preisen sind, glückselig sind die Menschen, die Frieden stiften. Wir, die wir Frieden empfangen haben durch unseren Herrn Jesus Christus, lieben es, dass andere Menschen auch Frieden bekommen. Ich war das Wochenende in Westerwald, in Wölmersen, da war eine Bibelfreizeit und ich hatte über die Einladung zur Seligpreisung zu predigen, über die Glücklichpreisungen, Seligpreisungen am Anfang der Bergpredigt. Und jeden Abend kam ein anderer dran. Nun, ich habe am Sonntagabend noch meinen Sohn Peter gehört, wie er eine Einführung machte zur Bergpredigt und da war ein auch alles kaputt, die machen Deutschland kaputt und so. Aber ein großer, mächtiger Kerl, richtig enttäuscht. Und am zweiten Abend, wo ich dann dran war, predige ich dann über Glücklichsein und sprach über Golgatha, über das vollbrachte Erlösungswerk. Und ich sagte hinterher, wer Fragen hat, soll gerne mit zu mir kommen. Da stand er auf und dann kam er, so ein Hühne von Mann. Na, ich dachte, André macht sich auf was gefasst, wenn jetzt kommt. Und der sagte, ist das so? Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Aber kann ich das so für mich annehmen? Der schaute mich so traurig an. Ich sage, ja, Jesus hat uns das gesagt und er hat es uns schriftlich bestätigt, dass jeder, der an Jesus Christus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Als wenn ihm ein Sack, den er trägt, abfiel, das, dann kann ich das also für mich so annehmen. Ja, weil die Bibel es uns zusagt. Weil Jesus getan hat. Oh, er drehte sich um und ging, du merktest, wenn die wieder fröhlich war, dass er die Gewissheit bekommen hatte. Es gibt ja so viele Menschen, die sind bis dahin, aber haben nicht die Gewissheit der Errettung, weil sie es nicht für sich persönlich angenommen haben. Und dann sind die Menschen zwar gläubig, aber haben keine Gewissheit. Das ist ein ganz schwieriger Zwischenstand. Und die Bibel will uns davon weghelfen. Denn wer Frieden bekommen hat, darf auch Frieden stiften in der Welt. Aber sagst du, naja, wir haben auch nicht immer Frieden so untereinander. Das Leben spielt manchmal schwierig. Da wollen wir mal Matthäus 18 uns anschauen. Denn da kommt der seelsorgerliche Teil. Ich habe ja an vergangenen Sonntagen schon darüber gesprochen, wie Gott uns lieb hat, wie er die Kinder lieb hat, wie er sie als Vorbilder zeigt, das verlorene Schaf, wie er dem nachgeht und so weiter. Und jetzt sehen wir hier, da heißt es, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Wenn dein Bruder sündigt. Es gibt einige Übersetzungen, die haben die Bemerkung, gegen dich sündigt. Das ist eine Frage, ob das daneben steht, ob das im Text war. Auf jeden Fall, meistens ist es ja so. Uns regt ja nur in erster Linie auf, wenn jemand gegen uns sündigt. Aber immer, wenn dein Bruder sündigt oder deine Schwester sündigt, wenn jemand in deiner Nähe ist und du siehst, dass er Falsches macht, was soll man dann tun? Nun, wir können nicht überall rumlaufen, brauchen wir auch nicht, um zu prüfen, ob irgendeiner da wohl was Böses gemacht hat. Aber wenn es mich so ärgert oder so bewegt oder so traurig macht, dass ich das schon als Gebetsanliegen zum Nachbar bringen will, dann muss ich die Bibel lesen, was da steht. Da steht, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Das heißt also nicht, erzähl anderen davon, wie böse andere sind, sondern geh zu ihm hin. Und wenn du klug bist, dann fragst du erst, ehe du was sagst. Vielleicht ist das wahr, was ich gehört habe, dass du das und das gesagt hast, oder dass du das getan hast. Also nach meiner Erfahrung kommt 70-80%, wenn nicht 90% als erstes raus. Es ist gar nicht so, wie ich gehört habe. So diese christlichen Buschtrommeln per Telefon heute oder E-Mail, die sind ja schnell dran, nicht wahr? Man kann ja heute Nachrichten in die Welt schicken, das geht so schnell, da kommen sie gar nicht hinterher. Und schlechte Nachrichten gehen besonders schnell rum. Darum hat Jesus gesagt, geh zu ihm hin. Ach, sagst du, das möchte ich ja doch eigentlich nicht. Dann hör auf zu quatschen. Es ist eigentlich nicht so schlimm, dass ich da hingehen müsste. Dann rede nicht zu anderen über ihn. Denn damit stiftest du Unfrieden. Ich habe erlebt, dass eine ganze Gemeinde mittlerweile Kopf stand. Nur derjenige, den es anging, der wusste nichts. Er wunderte sich nur, dass die alle so komisch guckten und so die Hand gaben, so, nicht? Und so. Irgendwas stimmt doch nicht hier, sagte er, bis er mal fragte. Ja, du hast ja, du sollst und so. Der fiel aus allen Wolken. Es hatte so ausgesehen, aber es war ein Missverständnis. Jesus sagt, aber wenn es stimmt, dann stell ihn unter vier Augen zur Rede. Und als Brüder und Schwestern berufen wir uns ja auf die Heilige Schrift. Und da muss schon das, mit das wir als Sünde ansehen, in der Schrift auch als Sünde genannt werden. Viele nennen auch Dinge Sünde, die keine sind, nur weil sie es anders gewohnt sind. Aber wenn wir miteinander reden und nach der Schrift, dass ein sündiges Verhalten ist, das gegen die Gebote Gottes steht, dann ist das Gespräch unter vier Augen Friedenstift. Meistens sind wir ja auch schnell einsichtig und lassen uns was sagen, vor allem wenn derjenige, der mit uns spricht, ein Vorbild für mich ist, dem ich gerne nachfolgen möchte. Und dann habe ich einen Bruder gewonnen. Da geht nichts von bösen Nachrichten in die Welt, sondern es ist einfach bereinigt. Ich predigte mal in einer Stadt im Westdeutschland, im großen Saal, und sprach über solche Dinge. Nach einiger Zeit stand einer auf und guckte darüber und der guckte auch und sie gingen raus. Ich predigte weiter, aber alle Köpfe gingen rum. Ich wusste nicht. Es waren zwei Brüder, die beide große Verwandtschaft in der Gemeinde hatten. Und die waren Brüder. Sie brachen das Brot auch noch miteinander. Sie hatten Gemeinschaft, aber in Wirklichkeit nicht mehr. Es waren zwei Lager in der Gemeinde. Aber ich hatte keine Ahnung. Ich predigte frei weg über diese Dinge weiter. Bis nachher die Tür aufging und die beiden kamen Hand in Hand durch den Mittelgang nach vorne und setzten sich vorne zusammen hin. Die ganze Gemeinde atmete durch. Endlich hatten zwei Brüder unter vier Augen mal miteinander geredet. Frieden stiften beginnt damit, dass schlechte Nachrichten über andere bei mir enden. Und der einzige Weg, es zu klären, ist, mit dem Betreffenden oder der Betreffenden darüber zu reden. Ich kann ja eine E-Mail schreiben. Okay, das ist ein moderner Brief. Das ist nicht das Gespräch. Besser ist mündlich. Warum? Man kann sich auch per E-Mail entschuldigen, keine Frage. Aber wenn man miteinander redet, kommen manchmal noch andere Dinge raus, die verborgen lagen. Und Auge in Auge tippt man nicht so schnell wie am Computer. Es liegt etwas, ein Segen auf dem Gespräch, um Friedensstifter zu sein. Aber nicht immer hört der Bruder. Es kann auch sein, dass er sagt, das ist nicht so, das sehe ich, das kann und dann lasse ich mir gar nicht sagen und jeder hat seinen Dreck im Stecken und das Mädchen, die war die ganze Gemeinde und irgendwo und so. Ja, das nützt nichts, er nimmt nicht an. Das bedachte Jesus auch und er sagte, hört er nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. So stand es im Gesetz, 5. Mose, Kapitel 19, Vers 15, da steht das schon. Als die Dinge, alle Verurteilungen nur, wenn zwei oder drei Zeugen genannt werden können, die das bezeugen. Aber es passiert dann auch, dass Leute sagen, ich lasse mir von euch das nicht sagen. Dann, sagt er, will er auf diese nicht hören, dann soll er in deinen Augen, also hört er dich nicht, dann Moment, da fehlt mir ein Fehler. Da fehlt ein drin. Dann bring es vor die Gemeinde. Entschuldigt, das habe ich vergessen zu schreiben. Ja. Hört er auf die Brüder nicht, dann sage es, bring es vor die Gemeinde. Und hört er die nicht, dann halte ihn für einen gottlosen Menschen wie ein Heide oder Zolleinnehmer. Und was soll man mit Heiden machen? Sie lieben und wieder zu Jesus bringen, die nicht abschreiben. Zu schnell schreiben wir Menschen ab, die mal bei uns waren. Jesus sagt, was wir da beschließen, machen, das gilt auch für die Ewigkeit. Wenn zwei Menschen miteinander eine Sache klären, bereinigen, und vor dem Herrn klären, dann ist das weg. Das wird nie wieder aufkommen. Die Menschen mögen noch reden, aber wenn zwei einander vergeben haben im Namen Jesu, ist die Sünde getilgt. Denn Jesus hat unsere Sünden getragen. Wenn aber eine Sache nicht geklärt wird zwischen Christen, dann bleibt das, denn was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Dinge, die wir nicht klären, kommen dort neu auf, vor dem Richterstuhl Christi. Die Bibel sagt eindeutig in 2. Korinther 5, Vers 10, dass auch wir, die Glaubenden, die Erretteten, vor ein Gericht kommen. Wenn wir zum Herrn kommen, werden wir beurteilt von unserem Herrn. Nach dem, was wir getan haben in unserem Leben. Die Dinge, die vergeben sind von Jesus und untereinander, die existieren nicht mehr im Himmel. Aber die Dinge, die wir nicht geklärt haben, die bleiben bis vor dem Richterstuhl Christi, wo der Herr das Urteil sprechen wird. Wir sollten als Christen nicht denken, dass wir machen könnten, was wir wollten. Unser Herr schaut auf unser Leben und manches ist auch manchmal so verfahren, so schwierig, dass nichts anderes hilft, als dass wir für jemand und füreinander beten. Diese Klärung von Widersprüchen und Beschuldigungen und Sünde und nicht vergeben wollen, das Ganze kann so kompliziert sein, dass nur das Gebet es verändern kann. Es sind nicht die Seelsorgemethoden nur. Gewiss, man ist weise, unweise, etwas so oder so zu machen, aber entscheidend ist das Gebet. Predigten genauso wie seelsorgliche Gespräche, beides muss man betend vorbereiten, damit es in Vollmacht geschehen kann. Und darum sagt der Herr, noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Wir können also mit unseren Gebeten eingreifen in einen Prozess des Friedensstiftens unter Christen. Dass wir eingreifen können, dass Menschen zum Glauben finden, wissen wir ja sowieso. Wir haben die Möglichkeit zu beten für die Menschen, denen wir begegnen. Und der Herr erhört unsere Gebete. Nicht immer sofort, aber unser Gebet ist ein ganz, ganz entscheidender Anteil an der Verkündigung des Evangeliums. Ich habe immer wieder gemerkt, in Evangelisationen, wo viele Beter waren, da geschah auch viel. Und Jesus sagt dann nochmal nach, er sagt, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. So wie zwei oder drei Zeugen. So wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, sagt Jesus, ich bin gegenwärtig. Ich bin mitten unter ihnen. Und deshalb geschieht das, was im Namen Jesu gebetet wird. Er legt also einen kolossal großen Wert darauf, dass wir eins werden in unseren Gebetsanliegen, auch für Menschen zu beten. Eine der größten Baptistengemeinden, die über Jahrzehnte lang immer wieder Wachstum, ständig Wachstum hatten, ja, sie ist zahlenmäßig die größte in den USA, mit 6 Gottesdiensten am Wochenende, weil eben nur 1.500 in den Saal reingehen. Und man fragte dann diesen Pastor mal, kennst du ein Geheimnis? Gibt es etwas, das ihr besonders habt? Er sagte, biblisch gelehrt, biblisch evangelisiert, biblisch gehandelt. Und er sagt, und wir haben Matthäus 18, Vers für Vers, ein ganzes Jahr durchgearbeitet und immer wieder neu auf das Predigtthema gesetzt und in den Hauskreis. Diese Geschichte mit dem Kind in der Mitte, der Demut, die wir lernen können, mit dem verlorenen Schaf nachzugehen, wie Jesus es tat. Und diese Frage hier, wie man zum Vergeben kommt, dadurch, dass man Frieden stiftet. Da liegt ein Geheimnis drin. Aber Petrus sagte dann mit einmal noch, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Also im hebräischen Denken ist 7-mal eine Menge, das ist die Abrundung des Ganzen. Also, nicht? Dann ist doch wohl gut, ne? 7-mal? Und Jesus sagt, 7-mal 70-mal. Das ist eine hebräische Formulierung und auch aramäische, die sagt immer und immer wieder. Unaufhörlich. Wenn uns vergeben ist, unsere ganze Sünde und Schuld, sollten wir nicht auch bereit sein, einander zu vergeben? Lass uns beten. Es möglich ist, dazu aufzustehen, wenn wir das tun. Lieber Herr Jesus, du hast uns mit deinem Bibeltext heute in deine Nähe zitiert. Denn wir sind mehr als zwei oder drei, die hier versammelt sind. Und es geht uns um dich, um dein Wort, um den Frieden, den du uns gegeben hast, den wir gerne auch untereinander erleben möchten und auch andere dahin führen, dass sie Frieden finden. Danke, Herr, dass wir das Geschenk der Vergebung haben. Du hast uns vergeben, alle unsere Sünde und Schuld. Du hast die Last von uns genommen, hast uns alles geschenkt. Hilf uns, Herr, jetzt auch, dass wir anderen auch Vergebung schenken. Dass wir nicht Gegenleistungen und Versicherungen erwarten, sondern einfach die Einwilligung in die Schuld. Hilf uns, Herr, vergebend einander zu ertragen. Du weißt, wir sind eine ganze Schar unterschiedlichster Menschen. Jeder ist anders. Aber Herr, wir sind zusammen in deinem Namen, weil wir einfach mit dir Gemeinschaft haben wollen und nur mit dir auch untereinander im Frieden miteinander auszukommen. Hilf uns dabei, indem wir deinem Heiligen Geist in uns Raum geben, der die Liebe und den Frieden und die Freude des Heils in uns bringt. Lass deinem Heiligen Geist weit Raum werden in unseren Herzen, in unseren Ehen und Familien, in unseren Arbeitsplätzen, wo wir sind. Mach uns zu Menschen des Friedens und der Friedensstifter. Und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Amen. Nimm du Platz.